Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist der DRS mit der Sendung «Buchzeichen» mit der Joël Behler am Mikrofon. Ein Teil der arabischen Welt ist im Aufruhr. Viele Moslems wollen mehr Recht, mehr Demokratie. Da kann man auch fragen, müssen wir uns im Westen, müssen wir unseren Blick auf die islamische Welt korrigieren? Es gibt die gängige Vorstellung, wie die vom Kampf der Kulturen, die die Welt in zwei Hälften teilt. Eine gute, bedrohte, demokratische, christliche und eine böse, eine aggressive, eine totalitäre und eben eine islamische. Eine Welt mit zwei Hälften, die einander einfach nicht verstehen. Die Vorstellung hat auch einen grossen Einfluss auf die Politik. Und ist sie richtig? Das ist die grosse Frage. Zwei neue Sachbücher sagen nämlich nein. Das eine ist von Tamim Ansari und heisst «Die unbekannte Mitte der Welt». Das andere kommt von Zvetan Todorov und heisst «Die Angst vor den Barbaren». Vorstellen tun die beiden Bücher Esther Schneider und der Christian Schmid. Esther Schneider, um was genau geht es denn im Buch «Die unbekannte Mitte der Welt»?
Das ist eine Globalgeschichte aus islamischer Sicht. Also das heisst, es ist ein Geschichtsbuch, wo im Islam mehr Platz gibt, als unsere Geschichtsbücher das machen. Und der Autor erklärt, dass die islamische Bevölkerung eben die Weltgeschichte aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht, als wir unsere Geschichte. Und mich hat an diesem Buch fasziniert, dass es eben wirklich eine fundamental andere Sicht ist auf die Geschichte von den Anfängen bis heute. Und das Buch ist also sehr gut, wenn man den Islam und seine Geschichte entdecken und verstehen will, gerade auch mit Blick auf das, was jetzt gerade passiert in den arabischen und islamischen Ländern.
Mir nimmt dich noch wunder, was steckt dahinter dieser Person? Was hat er für eine Geschichte, für einen Lebenslauf?
Der Autor Tamim Ansari, der lebt heute in den USA mit seiner Familie. Er ist aber in Afghanistan geboren und aufgewachsen, ist also die Heimat von seinem Vater. Die Mutter hingegen ist Amerikanerin mit finnisch-jüdischen Wurzeln. Das heisst also, der Autor, der hat einen interkulturellen, interreligiösen Blick. Also das ist ihm sozusagen in die Wiege gelegt. Und er ist mit allen drei grossen Religionen aufgewachsen und hat über seinen Grossvater in Afghanistan auch ganz viele Geschichten, Anekdoten über den Prophet Mohammed gehört. Und sein Urgrossvater war sogar ein verehrter muslimischer Mystiker gewesen. Und er sagt, der Autor, er hätte, weil er in Afghanistan aufgewachsen sei, eben die andere Weltgeschichte mitbekommen. Und die hat er als sehr unterschiedlich eben erlebt, als das, was Schüler in Amerika oder in Europa über ihre Geschichte kennenlernen. Und er hat dann auch gesagt, er befasse sich mit dieser islamischen Geschichte, weil er wollte verstehen, was heute in Afghanistan los ist, warum die Taliban so Aufwind hatten, warum es überhaupt zu einer Radikalisierung vom Islam gekommen ist. Und dann beschäftigen ihn eben auch die Missverständnisse in der Begegnung zwischen dem Osten und dem Westen.
Das macht ihn sehr kompetent, weil er beide Sichtweisen
genau.
wirklich kennt.
Genau.
Christian Schmid, kommen wir zu euch. Oder Zvetan Todorov nimmt in seinem Buch die Angst vor den Barbaren Stellung gegen eben die zwei Welten oder die geteilten Welten. Wie macht er das?
Die Vorstellung von dieser geteilten Welt mit unversöhnlichen Hälften ist seiner Meinung nach grundfalsch, weil sie nur schadet, sie verhindert den Dialog, sie ist unnachgiebig, sie sieht das Unrecht nicht nur dort, wo es ist, sie setzt ganze Kulturen ins Unrecht, und zwar von beiden Seiten her natürlich. Sie führt nur zum Konflikt und schlussendlich zum Krieg mit allen Mitteln. Das Buch «Die Angst vor den Barbaren» ist ein Werkzeugkasten. Es legt uns das geistige Werkzeug zu Weg gegen ein Denken mit Vereinfachungen, eben wie hier gute zivilisierte Westen, der böse barbarische Islam. Er erklärt zum Beispiel der Todorov, dass es nicht einfach Barbaren und Zivilisierte gibt. Jeder kann barbarisch und zivilisiert handeln. Eine Kultur, sagt er, ist etwas Vielfältiges, im Austausch mit anderen Gewachsenes, die sich gegen verändert. Nie etwas nur eigenes, das man festhalten kann. Er sagt, was der Staat mit Kultur zu tun hat und hört sein Buch auf mit dem Satz, ich möchte nicht, dass ein Ministerium und seine Beamten für mich entscheiden, was ich bin, denke, glaube oder liebe.
Wie ist das bei ihm, dem Tami Ansari, haben wir eben gehört, der hat wirklich einen grossen Hintergrund, schaut in die beiden Kulturen rein. Wie ist das jetzt beim Zvetan Todorov? Was hat er für einen Hintergrund?
Er kommt aus zwei Kulturen, sozusagen. Der Zvetan Todorov ist ein weltbekannter Soziologe und Philosoph. Er ist 1939 in Sofia, in Bulgarien, auf die Welt gekommen, also in einem totalitären kommunistischen System aufgewachsen. Ist 1963 auf Paris ausgewandert, hat dort weiter studiert, ist in Paris und zu Yale in den USA Dozent gsi und arbeitet dort als Forschungsleiter am CNRS zu Paris, also am Centre National de la Recherche Scientifique. Er hat eine ganze Reihe Bücher geschrieben, literaturwissenschaftliche, historische, politologische.
Das ist der Essays mit dem Buchzeichen. 11:55 ist es. Wir stellen euch da zwei neue Bücher vor, die gegen die Vorstellung von dieser geteilten Welt sind. Und zwar von zwei unversöhnlichen Hälften, muss man noch sagen, bei dieser guten, zivilisierten, westlichen Welt aus unserer Sicht gesehen und dieser bösen, barbarischen Welt und islamistischen Welt. Gehen wir zuerst mal auf das Buch von der Esther Schneider ein, «Die unbekannte Mitte der Welt». Esther Schneider hat gesagt, es sei eine Globalgeschichte aus islamischer Sicht mit einem Blick auf die islamische Welt. Welche Welt meint ihr jetzt da genau?
Da meint der Autor die Länder, wo die Mehrheit der Bevölkerung den islamischen Glauben hat und die Welt, die von muslimischen Herrschern regiert wird. Mit Mitte meint er das Gebiet, das zwischen Europa und China liegt. Also von der Fläche her sehr gross. Das geht in den Zeiten von der grössten Ausdehnung von Marokko bis Indonesien sozusagen. Also da ist alles dabei. Nordafrika, der ganze arabische Raum, heutige Türkei, Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien. Also wirklich ein ganz grosses Gebiet.
Aber er kennt quasi beide Seiten, beide Geschichten oder beide Welten. Jetzt nehmen wir das ein bisschen auseinander. Hat der Tami Ansari wirklich ein anderes Geschichtsbild?
Es ist ganz ein anderer Blickwinkel, ja. Aber dabei fangen ja eigentlich die beiden Geschichten am gleichen Ort an, nämlich im Gebiet vom Euphrat und Tigris. Und dann aber trennt sich das und dann entstehen eben die beiden verschiedenen Blickwinkel und der Autor beschreibt das so.
Lange vor der Geburt des Islam formierten sich zwischen dem Atlantik und dem Golf von Bengalen zwei Welten. Jede entstand um ein eigenes Netz von Handelsstraßen, die eine um Seewege, die andere um Landwege. Wenn wir von der Seefahrt der Antike ausgehen, dann erscheint uns der Mittelmeerraum als der offensichtliche Mittelpunkt der Weltgeschichte. Hier lebten Griechen, Römer und eine Vielzahl weiterer früher Hochkulturen. Völker, die an der Mittelmeerküste lebten, konnten leicht mit anderen Völkern kommunizieren und in Austausch treten, die ebenfalls an der Mittelmeerküste lebten. Das Meer selbst wurde zu einem Akteur, der unterschiedliche Völker in die Erzählung der jeweils anderen verwickelte, ihre Geschicke miteinander verwob und so den Kern einer Weltgeschichte schuf, aus der schließlich die westliche Zivilisation hervorging. Wenn wir jedoch von den Landwegen der Antike ausgehen, dann ist der Dreh- und Angelpunkt der Welt das Straßen- und Wegenetz, das den indischen Subkontinent, Zentralasien, das iranische Bergland, Mesopotamien und Ägypten miteinander verbindet. Diese Straßen verliefen durch ein Gebiet, das von Flüssen, Seen und Meeren begrenzt wird, dem Persischen Golf, den Flüssen Indus und Oxus, dem Aralsee, dem Kaspischen Meer, dem Schwarzen Meer, dem Mittelmeer und dem Roten Meer. Hier entwickelte sich schließlich die islamische Welt.
Ja, und der Autor beschreibt jetzt sehr ausführlich, vor allem am Anfang, wie die beiden Welten nebeneinander gestanden sind, aber sich eigentlich recht wenig umeinander gekümmert haben, also wie zwei fremde Universen sozusagen. Und Überschneidungen hat es schon gegeben, aber eigentlich nur gerade im Nahen Osten, also dem Landstreifen, wo die Mittelmeerwelt und die Welt von der Mitte aneinander angestossen sind. Und das ist, sagt auch der Autor, heute noch eine Konfliktgegend und das hat sicher auch mit dem zu tun.
Könnt ihr uns die beiden geschichtlichen Weltbilder ein bisschen skizzieren?
Also unsere Geschichte kennen wir ja vielleicht ganz kurz, eben, es fängt auch an mit Mesopotamien, dann das klassische Altertum, Römer, Griechen, Mittelalter, Christentum, Wiedergeburt, Renaissance und so weiter, Aufklärung bis in die heutige Zeit. Und Stichwort zu der islamischen Geschichte sind wirklich ganz anders. Da gibt es eine grosse Zivilisation in Persien. Dann kommt die Geburt vom Islam mit dem Prophet Mohammed im Jahr 622. Dann gibt es das Kalifat mit der goldenen Zeit im 8. und 9. Jahrhundert mit einer hochentwickelten Kultur. Man kennt das aus den Erzählungen von 1001 Nacht auch. Und dann, so nach der Jahrtausendwende, gibt es eine Katastrophe. Zuerst kommen Kreuzritter. Dann aber vor allem der Überfall der Mongolen, wo blühende Reiche zerstören. Und dann entwickelt sich dann später wieder drei grosse Reiche, also das Osmanische Reich, das Safavidenreich und das Mogulreich, bis dann nachher die Europäer kommen und die Kolonialisierung und so weiter. Das kennt man dann auch wieder. Also es ist wirklich, es sind zwei Sichten auf Geschichte.
Und wie ist das, hilft jetzt das Buch, das Sachbuch, die islamische Welt oder Sichtweise ein bisschen besser zu verstehen?
Mich denkt schon. Das Buch ist wichtig, weil es ja zwischen dem Islam und dem Westen einen Haufen Diskussions- und Streitpunkte gibt. Und eine sinnvolle Auseinandersetzung mit diesen beiden Kulturen ist nur möglich, wenn beide die gleichen Begriffe oder Sichtweisen verwenden oder zumindest die beiden unterschiedlichen Sichtweisen auch kennen. Also die Sicht auf Geschichte. Und der Tamim Ansari zeigt zum Beispiel auf, dass die muslimische Gesellschaft, dass die das Zusammenleben ganz anders definiert als die europäische Gesellschaft. Und das erklärt er eben auch aus dieser Geschichte heraus.
Und was bleibt, was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch?
Also es hat ganz einen Haufen Sachen, also jetzt vielleicht nur so drei Punkte. Es erklärt, wie sich der Islam gespalten hat, die Sunniten und Schiiten. Das war in der Mitte vom 7. Jahrhundert gewesen, nach dem Tod vom 4. Kalif Ali, übrigens dem Schwiegersohn vom Prophet. Und zwar ist das am Anfang gar nicht einmal eine religiös-theologische Frage gewesen, sondern es ist darum gegangen, wer die Gemeinschaft der Muslime soll leiten. Das Buch zeigt aber auch, wie die Kreuzzüge zum Beispiel aus islamischer Sicht wahrgenommen worden sind. Das ist ja gerade für uns ein spannendes Kapitel, weil wir das in unseren Geschichtsbüchern ganz anders darstellen. Und man erfährt, warum im goldenen Zeitalter vom Islam unter den Abbasiden, eben das, was so auch 1001 Nacht bei uns bekannt ist, warum Gelehrte, die dort an der Schwelle gestanden sind, so wichtigen Entdeckungen im Bereich von Medizin, Mathematik, Optik, also 700 Jahre vor dem Westen, und es aber dann nicht weitergegangen ist.
Und warum ist es dann nicht weitergegangen mit diesen Entdeckungen?
Also, das ist noch schwierig, in ganz wenigen Punkten zusammenzufassen. Der Autor erklärt das sehr ausführlich. Also, ein Punkt ist vielleicht also das Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie in der muslimischen Welt. Naturwissenschaft stellt Religion in Frage. Im Westen hat man theologische Fragen und Naturwissenschaften nach der Aufklärung getrennt behandelt, in den islamischen Gesellschaften gegen nicht. Und es hat zu der Zeit von eben der Abbasiden eine Gegenbewegung gegeben, die eben den Durchbruch in den Naturwissenschaften verhindert hat. Religionsgelehrte haben mehr Einfluss bekommen. Und interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass eben gerade so auch ums Jahr 1000 herum auch der Zugang der muslimischen Frauen zum öffentlichen Leben immer weiter beschnitten worden ist. Es hat die Trennung gegeben in öffentliche und private Welt. Und dort hat man ja dann die Rechte der Frauen eingeschränkt. Also es ist jetzt natürlich sehr knapp, wenn ich das hier zusammenfasse, aber in diesem Buch ist das sehr, sehr gut erklärt.
Besten Dank, Esther Schneider. Wir stellen im Buchzeichen zwei Bücher vor, die eben gegen die gängigen Vorstellungen wie Kampf der Kulturen oder Islam gegen das Christentum, wenn man das so plakativ sagen kann, vor. Christian Schmidts Buch «Angst vor den Barbaren» von Zvetan Todorov hat er gesagt, es sei ein Werkzeugkasten gegen das Denken, das polarisiert, das einfach die zwei Gruppen macht. Ist dort die Vorstellung oder eben die Auseinandersetzung zwischen Islam und Christentum bei Kampf der Kulturen, ist die so grundfalsch?
Das fängt schon an. Da müssen wir uns doch zuerst fragen, was ist Kultur? Kultur ist gegen eine Mischung in jedem von uns. Ich komme aus einer Herkunftskultur mit ihrer Sprache oder mit ihren Sprachen. Ich habe in der Schule etwas über die kollektive Kultur von unserem Land und von Europa gelernt. Zu beiden Kulturen gehören wir ja. Ich bin eine Zeit lang Teil von einer Jugendkultur gewesen, wo viel Amerikanisches ist drin gewesen. Ich bin vom Land in die Stadt gezögelt, habe einen Teil von meiner ländlichen Kultur abgelegt und einen Teil von der städtischen angenommen. Ich lebe in einem Quartier, wo es Leute aus ganz verschiedenen Ländern gibt und wachse in die Quartierkultur und so weiter und so weiter. Kultur ist gegen eine Mischung von verschiedenen Identitäten, von verschiedener Reichweite und verändert sich gegen. Welche meint man denn? wenn man vom Kampf der Kulturen redet.
Also da ziemlich viele Kulturen. Joghurtkultur ist mir jetzt auch noch, das wäre so ein bisschen der Schluss oder am Ende von dieser ganzen Aufregung. Aber es gibt ja gleich, es gibt den Kern von unserer westlichen oder christlichen Kultur.
Lesen wir doch einmal beim Todorov, wie er das zusammenfasst, wo der Huntington in seinem berühmten Buch «Kampf der Kulturen» als Kern der westlichen Kultur hat angeschaut und was er dazu sagt, der Todorov.
Vermächtnis der klassischen griechischen und römischen Kultur. Katholische und protestantische Varianten des Christentums. Vielfalt der Sprachen, im Wesentlichen aber romanische und germanische. Trennung von weltlicher und geistlicher Macht. Rechtsstaatlichkeit, Pluralität der gesellschaftlichen Gruppen, politische Repräsentativorgane wie etwa das Parlament, das Individuum als Wert. Ohne nach der Richtigkeit eines jeden Merkmals zu fragen, sieht man sogleich, dass bei dieser Beschreibung kulturelle Merkmale, auf die der Einzelne keinen Einfluss hat, etwa das klassische Erbe, die Religion, die Sprache, mit politischen Entscheidungen wie dem Laizismus oder dem Pluralismus in einen Topf geworfen werden, wobei völlig außer Acht gelassen wird, dass es im Laufe der Geschichte des Westens auch entgegengesetzte Entscheidungen gab. Hinzu kommt ein anthropologischer Faktor wie der Individualismus, der wiederum einen anderen Status hat. Eine derartige Vermischung ist verwirrend und irreführend. Mit anderen ein moralisches und politisches Ideal zu teilen, ist legitim. Einen unauflöslichen Zusammenhang zwischen ihnen und kulturspezifischen Merkmalen herzustellen, ist weitaus weniger legitim.
Meine Kultur kann ich nicht einfach mit dem Tollen definieren, wo mir gerade so in Sinn kommt. Wenn ich als Europäer schon mit den Griechen anfange, müsste ich zum Beispiel auch von den Religionskriegen reden, von den Eroberungen und vom Kolonialismus und von den beiden Weltkriegen, die so viel Leid über viele Menschen auf der ganzen Welt gebracht.
Gut, aber wenn jetzt jemand, sagen wir mal, aus einem muslimischen Land zu uns kommt, kann leben, dann kann man ja schon von dieser Person erwarten, dass sie sich auch interessiert für unser Land.
Das Wort «interessieren», das ist im Todorov schwummig. Er sagt, es gibt eine staatsbürgerliche Identität, zum Beispiel eine schweizerische. Die ist ein Gesetzbunge, die in diesem Land gelten, wo die Regierung und das Parlament dafür verantwortlich sind. Von jemandem, der kommt, kann man erwarten, dass er Gesetz vom Land achtet und der Gesellschaftsvertrag, den alle Bürger tragen, dass er den auch achtet. Aber man kann von niemandem erwarten, dass er das Land gern hat. Öffentliche Pflichten auf der einen Seite, auf der anderen Seite persönliche Gefühle, Wert, Traditionen, die stehen nicht auf dem gleichen Boden. Nur totalitäre Staaten können Vaterlandsliebe zur Pflicht machen. Ich will noch einmal den Todorov zitieren.
So normal es ist, dass jeder Staat seine Grenzen kontrolliert, Visa vergibt oder internationale Projekte fördert, so wenig Grund hat er, Fremde als ein Problem an sich und als eine Bedrohung für die nationale Identität zu betrachten. Muss noch einmal daran erinnert werden, dass die modernen Staaten aus dem Zusammentreffen verschiedener Völker hervorgegangen sind oder dass die Neuankömmlinge in der Regel mehr Unternehmergeist hatten als die Alteingesessenen und daher eine besondere Bereicherung für das Land darstellten.
Okay, also ich habe begriffen, dass laut dem Todorov ein Staat nicht das Recht hat, mir vorzuschreiben, eben, was ich denken soll, was ich glauben soll, was ich gerne haben soll. Er hat auch nicht das Recht, Fremden und die Fremden zu verteufeln. Jetzt treiben wir es noch ein bisschen weiter. Die Feststellung hilft mir ja aber nicht gegen islamistischen Hass oder gegen Terror.
Doch, doch. Es hilft dagegen, dass ich mich durch die Angstgeistung vermurkse. Der Islamismus ist nicht der Islam. Das hat Esther Schneider schon deutlich gemacht. Der Islamismus ist eine religiöse Ideologie. Für einen Islamismus ist die Welt teilt in die Partei von Gott und in die vom Teufel. Der Islamismus will international politisch handeln, muss dabei aber Politik unter die Religion stellen. Der Islamismus ist nicht eine Bewegung, die zurückschaut und einen früheren Islam wiederbeleben will. Er ist eine Reaktion darauf, dass sich die Welt heute so rasant verändert. Islamisten haben eine religiöse Identität, keine von einem bestimmten Land oder von einer bestimmten Kultur. Wenn man gegen Islamismus ist, muss man also nicht ganze Regionen und ganze Kulturen verbrüllen und schlecht machen. Politik muss den Menschen klar machen, dass man die Ideologie und ihre Folgen nicht akzeptiert. Und vor allem muss Politik die Ursache von der Sympathie mit dieser Ideologie auf die Seite räumen, die Ungerechtigkeit. Und Politik muss die Ideologie mit allen legalen Mitteln bekämpfen.
Also doch Krieg.
Ja, ob Krieg das richtige Mittel war im Irak und das richtige Mittel ist in Afghanistan, kann ich hier nicht diskutieren. Der Todorov findet, Krieg sei das falsche Mittel. Etwas anderes ist viel wichtiger und wird von Todorov breit diskutiert. Das Wiedereinführen vom Foltern. Denken wir nur an Abu Ghraib, Guantanamo und andere westliche Gefängnisse. Und eine Diskussion, wo in Amerika unter Politiker, Hochschulprofessor und Militär im Gang ist, über das Legalisieren und das Institutionalisieren von Folterpraktiken. Das ist, sagt Todorov, unter keinen Umständen zu akzeptieren. Das nimmt dem Westen die ganze Legitimation, als zivilisiert aufzutreten, weil Folter eine barbarische Praxis ist. Wir können ja die das Weltbild vom guten Westen und vom bösen Islam im Kopf haben, fragen, ob das Foltern die auch zum guten Westen gehört. Wir kommen nicht an der Tatsache vorbei, dass die Welt kompliziert ist und dass wir Köpfe haben, um mit dem Komplizierten fertig zu werden. Vereinfachungen wie die von der Delta Welt, wo sich beide Hälften nicht versöhnen können, sind vielleicht in breiten Kreisen populär, aber sie sind wegen dem noch lange nicht wahr.
Christian Schmid, Esther Schneider, zum Schluss, da im Buchzeichen auf dieser Seite, vielleicht nochmals ein kurzes Fazit, eine persönliche Einschätzung. Esther Schneider, ihr habt das Buch «Die unbekannte Mitte der Welt» gelesen von Tamim Ansari. Was ist euer Fazit?
Mich hat das Buch angeregt, über mein eigenes persönliches Geschichtsbild nachzudenken. Und wir haben jetzt gerade gehört von Christian, eben so die Vereinfachungen, die da passieren. Eben, das Buch hilft auch, solche Vereinfachungen und Vorurteile aufzubrechen. Das Buch ist auch gut zum Einsteigen, wenn man die Kultur nicht kennt, weil eben der Blickpunkt, wo man die Weltgeschichte erklärt, ganz anders ist als bei uns. Was auch noch schön ist, es wird viel Zeit darauf verwendet, auf den Steg vom Islam. Das finde ich wirklich gut. Also, es wird sehr ausführlich beschrieben. Es hat schöne Passagen, Geschichten, die viel darüber aussagen, wie die islamische Gesellschaft tickt, was sie von unserer Gesellschaft unterscheidet. Das sind wirklich ganz starke Passagen in diesem Buch. Und schön natürlich auch eben die verschiedenen Blütezeiten von den verschiedenen islamischen Grossreichen und ihrer Kultur. Das ist wirklich faszinierend. Und da merkt man, wie stark das unser Geschichtsunterricht halt wirklich eurozentristisch ist. Gefällt, das muss ich vielleicht auch noch sagen, hat mir eine Zeittafel. Es ist manchmal sehr schwierig gewesen, so die Übersicht zu behalten, weil es hat einen ganzen Haufen Namen, wo man jetzt nicht einfach so kennt und Begriff. Und da wäre so eine Zeittabelle oder Zeitübersicht, das wäre noch hilfreich. Und es ist natürlich ein Abriss über die Geschichte von 1500 Jahren. Und das ist natürlich ein riesiges Gebiet, zeitmässig. Und das kann nur so sehr grob und holzschnittartig passieren. Und wenn Sie in der neuen Zeit, gerade in der neueren Zeit, wo es ja so hochkomplexe Problemfelder hat, der radikale Islamismus, Nahostproblematik, da wird dann das Buch halt schon ein bisschen oberflächlich. Tönt ganz viel Konflikte nur an, auch die Ursachen, aber es ist fast nicht anders möglich. Aber es sind Kleinigkeiten. Ich empfehle das Buch sehr, vor allem, weil es ein Sachbuch ist, das spannend geschrieben ist, fast wie ein Krimi. Und der Autor selber sagt, er will ja kein Schulbuch, keine wissenschaftliche Abhandlung.
Darum sondern, keine
Tafeln. Genau, wahrscheinlich. Aber das, er sagt, er will eine Art, wie wenn er im Kaffee sitzen mit mir und mir die Geschichten erzählt.
Etwas, was ich immer schaue. Ich schaue immer, wie viele Seiten hat es. Es ist nicht so eine dicke Schunke.
Nein, ich kann es gar schnell sagen.
300 bis 500.
Ja, es sind so 348 Seiten.
Also, das ist doch machbar.
Das ist machbar.
Besten Dank. Christian Schmid, mit was seid ihr jetzt nicht so zufrieden gewesen bei eurem Buch «Die Angst vor den Barbaren» von Zvetan Todorov?
Also, wenn wir das Buch gerade zusammen anschauen, der Zvetan Todorov nimmt sich ein bisschen viel vor und er führt, ihr seht, das Buch hat 250 Seiten etwa, ja. Und er führt nicht alle Fäden weiter bis zum Schluss. Am Anfang vom Buch schreibt er, dass man die Welt, die Länder auf der Welt grundsätzlich in vier Gruppen einteilen kann. Erstens in solche, wo die Grundstimmung der Wille zum Aufholen ist. Menschen in diesen Ländern haben das Gefühl, sie seien beim Verteilen der Reichtümer zu kurz gekommen und darum seien sie in die Sadereien. Zu diesen Ländern zählen Brasilien, China und Indien. In der zweiten Gruppe spielt das Ressentiment eine grosse Rolle. Menschen in diesen Ländern haben das Gefühl, sie werden von den reichen Ländern schon lange demütigt. Dazu gehören am Todorov die meisten muslimischen Länder von Marokko bis Pakistan. Die dritte Gruppe sind die westlichen Länder, wo die Angst die Hauptrolle spielt. Die Angst vor einem wirtschaftlichen Niedergang, die Angst, die Macht zu verlieren, die Oberhang der Macht. Die vierte Gruppe ist die von den Unentschiedenen. Dazu gehören viele schwarzafrikanische Länder.
Und darf ich schnell unterbrechen? Ja, diese Unterteilung findet ihr spannend?
Ich finde die spannend. Und meiner Meinung nach macht eben der Todorov zu wenig daraus. Oder? Er tut die nicht einbauen in die andere Argumentation. Da wäre meiner Meinung nach mehr zu machen gewesen. Und er sagt meiner Meinung nach auch nichts dazu, dass in nacher Zukunft die Ressourcen, Wasser, Nahrungsmittel, Rohstoff auch ein viel wichtiger Kriegsgrund werden sein als religiöse Differenzen. Und eine Welt, wo Staaten um Ressourcen kämpfen, die ist nicht zweiteilt. Die verbricht die ganzen Haufen Pizza und Brösmeli.
Besten Dank. Das waren unsere heissen Sachbücher, die gegen das Bild von einer geteilten Welt, eben nicht den Brösmeli, den wir hier noch gerade gehört haben, sondern die versucht, einfach schwarz-weiss zu malen, gut dort und da bös. Esther Schneider hat das Buch «Die unbekannte Mitte der Welt» von Tamim Ansari vorgestellt. Rausgekommen ist das Buch im Campus Verlag. Der Christian Schmid hat das Buch «Die Angst vor den Barbaren» vorgestellt von Zvetan Todorov. Es ist rausgekommen in der Hamburger Edition.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.